In der heutigen Folge von Der Audiobeweis dreht sich alles um die im November beginnende WM in Katar. Wir begrüßen dabei als Gast Katar-Kenner Andreas Neubauer. Er ist ein wahrer Spezialist. Wir sprechen mit dem Steirer über die sportlichen Entwicklungsschritte des WM-Gastgebers, im Speziellen über die Aspire Academy. Thema sind natürlich auch unter anderem die leider schrecklichen Arbeitsbedingungen für Migranten und im Allgemeinen die weiterhin große Kritik an der Vergabe der WM an Katar.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 166.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria am 20. November. Ja, da beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Kritik im Vorfeld ist bzw. war riesengroß und heute wollen wir über dieses äußerst heikle Thema sprechen. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen dazu einen wahren Katar-Kenner, Andreas Neubauer. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Servus Alfred. Ich hoffe, du bist noch bei guter Laune.
Hast du mich schon einmal bei schlechter Laune gehört oder gesehen?
Nein.
Na also.
Aber die Frage ist ja trotzdem erlaubt. Guter Beginn. Grüß dich Martin. Ich hoffe, auch dir geht's
Hallo.
Gut. Du bist wie immer gut aufgelegt. Aber Alfred ja auch.
Voller Vorfreude.
Ja, sehr schön. Andreas Neubauer, 6 Jahre waren Sie, man kann sagen, im Herzen von Katars Sportentwicklung dabei. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Steirer, um genau zu sein, ein Grazer in Katar. Das Ganze für so eine lange Zeit. Wie kam es dazu und was genau waren dort Ihre Aufgaben?
Ja, wie gesagt, das erste Mal in Katar war ich schon 2013, damals für ein Corporate Publishing Projekt, wo eben auch Aspire Academy dabei war, eben wie Sie schon gesagt haben, Aspire Academy ist die nationale Sporttalenteschmiede des Landes, wo eben die größten Sporttalente quasi ausgebildet werden, mit dem Ziel, sie natürlich für spätere Großveranstaltungen vorzubereiten. Wie gesagt, für dieses Projekt bin ich das erste Mal nach Katar gekommen. Schon der erste Besuch war wahnsinnig tolle Erfahrung, muss ich sagen, weil ich habe mir auch noch nicht wirklich viel darunter vorstellen können, was mich jetzt in einem Land wie Katar so richtig erwartet. Damals war es auch so, 2013, dass der Flughafen noch der alte war, also nicht der Hamad International Airport, den jetzt jeder kennt, weil er einerseits Sponsor ist von Bayern München und andererseits einer der modernsten Flughafen der Welt. Damals war das nur der Doha International Airport, also eher ein in die Jahre gekommener Flughafen. Und ja, also wie gesagt, ich bin da ausgestiegen, bin dann abgeholt worden und eben, es war schon mitten in der Nacht quasi zum Hotel in der Aspire Zone geführt worden. Das war das Torch, also wirklich ein riesiges Hotel, 300 Meter großer Turm, der ausschaut wie eine Fackel, ist auch anlässlich der Asian Games 2006 damals errichtet worden. Und erst am nächsten Tag habe ich dann wirklich gesehen, auf was ich mir da so eingelassen habe, weil es wirklich Facilities waren, also die habe ich noch nie gesehen. Ich bin ja doch schon ein bisschen herumgekommen im Sport, war in England, war in Deutschland. Aber diese Einrichtung war einfach gigantisch, muss ich auch sagen. Also wie gesagt, Aspire Zone, muss man sich vorstellen, ist ein paar Quadratkilometer großes Areal, wo halt nur Sportstätten zu finden sind. Da befindet sich, wie gesagt, auch Aspire Academy, gleich angeschlossen an den Aspire Dome, was eine der größten Indoor-Sportanlagen der Welt ist. Da ist zum Beispiel ein Fußballstadion drin für 6.000 Leute, ein Leichtathletikstadion für 4.000. Man kann gleichzeitig 13 Sportarten oder quasi Events in 13 Sportarten gleichzeitig veranstalten, wenn man möchte. Also es hat da 12 Fußballplätze geben, bester Rasen natürlich. Es hat da ein olympisches Schwimmbecken geben, olympische Sprungbecken und. Also es war wirklich gigantisch, der erste Eindruck. Und am ersten Tag war es dann auch so, dass ich eben für dieses Projekt dann gleich ein Raul González gegenüber gesessen bin, der eben in dieser Academy quasi als Berater für die Fußballabteilung tätig war, neben seiner spielerischen Tätigkeit bei Al-Sadd. Und ja, es war wahnsinnig tolle Erfahrungen natürlich gleich am Anfang. Und es ist in der Donut weitergegangen, weil eben Aspire Academy ist jetzt nicht nur die Sportausbildungsstätte des Landes, sondern wirklich auch ein Anziehungspunkt für die weltbesten Sportler und Mannschaften. Also bei der Eröffnung war der Pelé dabei, zum Beispiel José Mourinho, also solche Kaliber. Sie haben dort Events veranstaltet, da haben sie das legendäre Tennis-Duell zwischen Björn Borg und John McEnroe quasi wieder aufleben lassen. Jahre später haben dafür extra einen Tennisplatz in den Dom reingebaut. Und beim zweiten Mal bin ich dann zufällig den Williams-Piloten, Susi Wolf und ich glaube Maldonado war das damals, reingerannt. Und wie gesagt, in Daytona, das ist immer weitergegangen bei jedem Besuch. Und ich habe dann eben, es hat gar nicht so lange gedauert, am Ende 2013 dann ein Angebot bekommen, dass ich eigentlich fix hinwechseln kann, eben in die Marketing- und Kommunikationsabteilung der Spy Academy. Und ich habe dann wirklich nicht lange überlegen müssen, weil nachdem, was ich dort alles gesehen habe, was dort alles los war, sie haben in der Zeit auch einen Verein übernommen in Belgien, in der damals zweiten Liga mit Kas Eupen. Sie haben eines der größten Scouting-Projekte auf der ganzen Welt auf die Beine gestellt mit der Spy Football Dreams, wo sie halt das Ziel gehabt haben, den nächsten Lionel Messi zu finden. Und für das Projekt haben sie dann wirklich mit José Colomer auch den Entdecker von Lionel Messi dann verpflichtet, dass der quasi der Chef davon war. Also das hat alles solche Ausmaße gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn man da die Chance hat, einmal so nah dabei zu sein, dann muss man das einfach nützen und geht mal dann mal in die Wüste.
Okay, da war jetzt ziemlich viel dabei, muss ich sagen. Alfred, wenn du das alles so hörst, überhaupt, warst du schon einmal in Doha oder Katar? Und wie surreal hört sich das jetzt für dich alles an? Raúl González, für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, der war ganz gut bei Real Madrid, weiß ich nicht, ob der Name noch den Jüngeren etwas sagt. Aber Alfred, wie hört sich das alles für dich an?
Also zunächst einmal, diese Weltregion habe ich noch nicht bereist und werde es auch nicht tun.
Gut.
Weil sobald ich Niederösterreich verlasse, stelle ich schon ein Visum. Aber was mich interessiert in dem Zusammenhang ist jetzt Folgendes. Wie wir wissen, ist Katar ja ein recht kleines Land mit, glaube ich, 10.000, 11.000 Quadratkilometer nur.
So groß wie Oberösterreich,
ja. Ja, genau. Also da frage ich mich dann, ohne den Emir, also den Machthaber von Katar, wird ja das alles gar nicht auf die Beine zu stellen gewesen sein. Also er muss da seinen Sanctus gegeben haben. Was ist der politische Hintergrund oder welche Ziele verfolgt der Emir damit, dass man schon sehr früh, und das sind jetzt schon 20 Jahre oder mehr, so viel Geld in die Hand genommen hat, damit man solche Kapazunder zum einen aus dem Fußball, aber da geht es ja noch um andere Sportarten auch, ja, die Aspire da, diese Halle ist ja ein Wahnsinn. Das heißt, es wird ja nicht nur in Fußball investiert, sondern in andere Sportarten auch, Andreas.
Handball zum Beispiel können wir uns
erinnern. Ja, Schwimmen und Gewichtheben, was alles gibt. Also, genau. Was ist der politische Spin dahinter?
Genau, also wie du richtig gesagt hast oder wie sie richtig gesagt haben, es ist
natürlich. Nein,
perfekt, ja. Wie du richtig gesagt hast, es ist natürlich alles von der Emir-Familie ausgegangen. Ohne die wäre das natürlich nicht möglich. Und Spy Academy ist ja auch ein staatlich geführtes Unternehmen oder zumindest semi-staatlich, muss man sagen. Und der Fokus, und gegründet wurde schon 2004, also lange bevor irgendjemand von einer Fußball-WM in Katar überhaupt zum Reden begonnen hat. Damals war es halt so, dass das quasi zum Gesamtkonzept oder zur nationalen Vision von Katar gehört hat. Sie haben eben eine nationale Vision 2030 formuliert. Und da war es einfach so, dass Gesundheit ein wahnsinnig großes Thema war. Man muss dazu wissen, in Katar hat es halt bis zu 50 Grad im Sommer. Es ist immer wahnsinnig warm. Also im Freien kann man sich nicht so bewegen wie bei uns. Es ist aber wahrscheinlich sehr viel Feinstaub auch noch in der Luft. Das kommt da dazu. Also so wahnsinnig gesund ist es dort draußen halt nicht. Und es war dann einfach so, dass man gesagt hat, okay, das Problem ist, es hat damals in Katar auch die größte Fettleibigkeit unter Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt gegeben. Was natürlich nicht super ist für, wie ich es schon gesagt habe, es ist ein kleines Land. Es gibt gerade einmal 300.000 Kataris. Der Rest von den 2,8 Millionen Einwohnern sind eben Expats und Gastarbeiter. Und da hat man einfach gesagt, okay, wie kann man schauen, dass die Bevölkerung einfach gesünder lebt? Und ein Vehikel ist natürlich der Sport. Das heißt, Sportförderung war extrem wichtig. Und man hat natürlich versucht, Leute zum Sport zu motivieren. Einerseits dadurch, dass man natürlich Supersportler nach Katar geholt hat. Also Katar hat sie ja schon vor der WM-Bewerbung quasi etabliert als Sportstätte für Großveranstaltungen. Es hat da schon lange ATP-Turniere gegeben, es hat da Golfturniere gegeben, Volleyball und. Und Asian Games, also auf asiatischem Level, waren sie da schon sehr etabliert. Und natürlich, wie bekommt man Jugendliche jetzt zum Sport? Und da hat man natürlich sehr viele Community-Programme auch gestartet in ganz Katar, die natürlich auch mehr oder weniger teilweise von Aspire natürlich betrieben worden sind, wo man eben schon mit Kindern im Alter von 5, 6 Jahren begonnen hat, jetzt nicht nur Fußball, sondern eben auch einfach sie für Sport zu sensibilisieren, weil das einfach auch nicht so in der DNA von den Kataris drinnen war. Also man muss sich das vorstellen, es gibt zwar schon länger eine Liga, aber am Anfang haben da auch nur mehr oder weniger sozusagen Militärs und so weiter gespielt, muss man. Und die traditionellen Sportarten waren zum Beispiel Falknerei oder Kamelrennen oder Schießen oder solche Sachen. Dass man jetzt wirklich die ganze Jugend für andere Sportarbeiten begeistert, da hat es natürlich wahnsinnig großen Aufwand bedarf oder hat man viel Aufwand betreiben müssen. Und Aspire hat es natürlich beschleunigt, sage ich mal. Und durch diese ganzen Programme darf man nicht vergessen, das Ziel war natürlich schon, dass man natürlich aus den wenigen Talenten, die man hat, viele an die Weltspitze führt. Wie du schon gesagt hast, nicht nur im Fußball. Also bei Aspire ist es so, Fußball ist die einzige Mannschaftssportart, die es dort gibt. Der Rest sind eigentlich Olympiasportarten, wie zum Beispiel Squash oder Tischtennis und Leichtathletik. Und darauf liegt eben der Fokus und weiters kooperiert es bei mit den ganzen anderen Föderationen oder Verbänden, damit eben ihre Top-Sportler dort auch Schule und Sporttraining miteinander verbinden können. Also oben drüber war natürlich die Entwicklung von guten Jugendathleten, sage ich mal, die irgendwann einmal den Schritt in den Erwachsenensport erfolgreich schaffen können, aber andererseits auch, dass man einfach die junge Bevölkerung einfach zum Sport auch animiert.
Ja, aber ich wollte sagen, das finde ich sehr interessant, Andi, und mein, es war beim Alfred nicht anders. Er war ja zuerst auch Staatsmeister im Kamelrennen und hat sich dann erst für den Fußball interessiert.
Richtig, ich habe 5 Goldmedaillen zu Hause.
Ja, gut, aber das hört sich jetzt alles natürlich großartig an. Bewegung ist immer gut. Jetzt wissen Sie aber natürlich auch, Andreas Neubauer, die Kritik ist unglaublich groß. Das beginnt schon bei der Vergabe an Katar. Da soll es Bestechungen gegeben haben an die FIFA. Die Arbeitsbedingungen sind furchtbar katastrophal und das ist noch nett ausgedrückt. So ehrlich sind wir natürlich und müssen wir auch sein. The Guardian hat veröffentlicht, tausende Menschen sind da gestorben. Wie rechtfertigt das alles bitte diese WM?
Ja, wie gesagt, zur Vergabe kann ich selber natürlich auch nicht viel sagen, weil ich bin natürlich erst später nach Katar gekommen. Ich habe natürlich auch einiges dazu angehört, ich habe mir viele Podcasts auch zu dem Thema angehört und da wird ja auch gesagt, seit der WM 1998 gibt es eigentlich keine WM mehr, die vergeben worden ist, ohne Bestechung oder so. Also wie gesagt, da bin ich natürlich nicht der Experte. Diese ganzen anderen Sachen also sind natürlich auch sehr offen aufgerollt worden, die Arbeitsbedingungen von den Leuten in Katar. Also ich muss auch sagen, wie ich hingekommen bin, Katar war einzige Baustelle. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Also es war unfassbar, was da gebaut worden ist. Es war wirklich alles noch sehr, ja, es hat einerseits natürlich diese wahnsinnig futuristischen Gebäude gegeben, auch bei Aspire. Aber wenn man da ein paar Kilometer weitergefahren ist, war alles wirklich noch sehr, sehr alt und sehr heruntergekommen teilweise. Und das hat auch dazu geführt, dass sie, also das Katar, was man jetzt sieht, ist mit dem Katar, was ich damals gesehen habe, gar nicht mehr vergleichbar. Also diese ganzen alten Bauten sind alle weggerissen worden. Man hat da überall neue Stadtviertel teilweise aus dem Boden gestampft. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, ja gut, immer wenn ich ein Heimweh ein bisschen gehabt habe, bin ich zum IKEA gefahren. Weil IKEA schaut immer gleich aus, da fühlt man sich immer zu Hause. IKEA Family mehr oder weniger. Und der IKEA war mitten in der Wüste. Also es war nicht einmal so leicht, dorthin zu kommen. Und inzwischen ist rund um IKEA so viel entstanden, dass man glaubt, der ist mitten in der Stadt. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da gebaut worden ist. Und man kriegt natürlich mit, natürlich, also diese ganzen Baustellen, diese ganzen Gastarbeiter sieht man natürlich auch die ganze Zeit bei den Baustellen. Und über die Bedingungen ist natürlich viel berichtet worden. Es ist natürlich schon so, also man muss auch sagen, diese Zahlen werden ja immer diskutiert. Also man muss sagen, es ist bewiesen, dass so und so viele Leute gestorben sind. Das bestreitet auch niemand. Ich glaube, ganz ehrlich, es sind auch sehr viele Leute bei Autounfällen in der Zeit am Anfang vor allem gestorben, weil es war Wahnsinn, wie viele Autowracks ich in den ersten Jahren am Straßenrand gesehen habe und man hat immer wieder auch aus dem Umfeld von uns gehört, dass Leute leider tödlich verunglückt sind. Hat aber auch dazu geführt, zu einem Umdenken bei der katarischen Behörde, die sich halt mit dem Verkehr beschäftigt hat, weil anfangs war es halt so, dass halt die Leute einfach ihre Führerscheine umschreiben haben können, dann sind sie halt lustig mit dem Auto gefahren. Nur jemand fährt halt in Europa anders Auto als jemand in Indien. muss man auch sagen, wo es eigentlich keine Verkehrszeichen und so weiter gibt und wo halt die Kühe Vorrang haben. Ja, also das hat alles irgendwie reingespielt und auch diese Kreisverkehre, diese dreispurigen, sind, glaube ich, für Leute teilweise extrem neu gewesen, sage ich mal. Hat dann dazu geführt, dass eben die Verkehrsregeln alle verschärft worden sind und das Expert halt auch in die Fahrschule gehen müssen, auch die aus Europa. Und dadurch ist zum Beispiel der Verkehr nachhaltig verbessert worden. Natürlich diese ganzen anderen Sachen ja, sind natürlich aufgedeckt worden, auch vom Guardian. Es ist sicher gut, dass das passiert ist, weil nur so kann etwas nachhaltig auch für die Leute verbessert werden. Also es gibt ja auch wieder neue Stimmen, auch von Amnesty International, die belegen, dass einige von diesen Sachen verbessert worden sind. Vor allem bei den WM-Baustellen, muss man sagen. Weil wenn man schaut, es arbeiten 800.000 Menschen in Katar im Bau, wenn man so sagen will. Davon arbeiten ca. 40.000 direkt jetzt bei Weltcup-Projekten. Und bei diesen 40.000 gibt es regelmäßige Audits. Ich glaube, seit 2014, also ich habe mich schlau gemacht bei einem Journalist von mir aus England, der hat ein Buch drüber geschrieben und hat da sehr oft mit denen gesprochen. Da hat es 2014, glaube ich, 7.000 Audits gegeben auf den WM-Baustellen, damit eben die Bedingungen für die verbessert worden sind. Wie das bei den anderen ausschaut, schwer zu sagen, weil es ist immer die Frage, Gesetze sind schön und gut, nur implementieren ist wieder ein anderes Thema. Und es sind so viele Subcontractor bei diesen ganzen Baustellen involviert, da müsste wirklich jede Firma einfach sich verpflichten, dass sie sagen, okay, wir halten uns an diese ganzen Rechte und wir schauen, dass es den Leuten gut geht. Und leider ist es de facto, wie man hört, natürlich nicht so, dass viele Leute natürlich auch monatelang auf irgendwelche Gehälter warten, die sowieso sehr niedrig auch sind. Ja, das sind alles Missstände, die natürlich extrem sind. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein Event wie die WM natürlich auch gut ist, weil es gerade solche Missstände aufzeigen kann und natürlich auch nachhaltig verbessern kann.
Ja, es ist gerade hart, unschwer und schmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit?
Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
Andreas, ja. Was mich interessieren würde, ist, weil du ja gesagt hast, das sind ja mehr als 2 Millionen sozusagen arbeitende Menschen in Katar, also nicht katarische Staatsbürger. Wie kann man sich das vorstellen? Erst einmal ist das ja eine absolute Mehrheit von Menschen, die nicht Staatsangehörige dieses Landes sind, in dem man sich befindet. Wie darf man sich das in der Praxis vorstellen? Gibt es da Unterschiede, nicht nur in der Preis- oder in Gehaltsklassen, aber auch im Leben an sich, im tagesaktuellen Leben? Wie schaut das aus, wenn man sich da trifft? Trifft man sich da überhaupt? Kommt man sich da überhaupt in die Quere?
Ja, definitiv. Also wie du richtig sagst, es gibt nur 300.000 Kataris, der Rest von den 2,8 sind eben Leute aus dem Ausland. Davon kommen ungefähr 1,5 Millionen eben aus Südasien. Davon sind ungefähr 650.000 aus Indien, 350.000 aus Nepal, 400.000 aus Bangladesch, sehr viele Filipinos auch, fast 300.000, die vor allem halt in Krankenschwester, im Pflegepersonal und so weiter arbeiten. Also es ist echt extrem. Also man trifft da wirklich auf Leute aus der ganzen Welt. Österreich gibt es nicht so viele, offiziell 500, aber ich glaube, die Zahl ist eigentlich noch niedriger, weil ich habe gerade mal 5 oder so kennengelernt in den 6 Jahren. Außer bei Veranstaltungen von der österreichischen Botschaft, muss man sagen. Ja, wie schaut das Zusammenleben aus? Also ich würde schon sagen, es wird natürlich nach dem Reisepass stark unterschieden zwischen den Leuten. So hart es jetzt klingt, ich habe das früher auch noch nicht so erlebt. Aber es wird es bei uns wahrscheinlich auch ganz normal geben, muss ich auch sagen. Wir haben ja auch Gastarbeiter und Leute aus dem Ausland, die natürlich in Berufen sind, die vielleicht, wo wir zu wenig Österreicher dafür haben, muss man auch sagen. Pflegepersonal ist ja auch so ein Thema, was in Österreich gerade immer größer wird. Auch in den Krankenhäusern wird ja davon geredet, dass bald das Personal aus den Philippinen kommt, die natürlich super ausgebildet sind in dem Bereich. Aber es ist einfach so, es fällt natürlich auf, dass halt Europäer in Katar natürlich schon mehr oder weniger bessere Jobs haben als jetzt Leute aus Indien oder aus den Philippinen. Also das ist auch so. Also wenn man so, ich würde sagen, ganz oben stehen natürlich die Kataris, dann kommen, sagen wir mal, die Leute aus dem Westen, wo ich halt die Europäer dazu zähle, aber natürlich zum Beispiel auch Australier, Neuseeländer, wenn man so dazu nehmen will. Dann kommen die Leute aus Asien und dann kommen die Leute aus Afrika, mehr oder weniger. Also es klingt hart, aber man kann es fast so sehen, also mir ist es zumindest so vorkommen. Das merkt man dann natürlich auch bei den verschiedenen Jobs, die die Leute haben. Also es ist ja teilweise so, wie gesagt, wenn man, es gibt auch viele Bücher drüber, wie gesagt, bekannter von mir, John McManus, hat ein Buch drüber geschrieben, der hat das ähnlich so beschrieben, dass halt dann die Europäer halt mehr in den erhobenen Positionen sind und darunter kommen dann eben alle anderen. Und das sieht man natürlich auch bei den Gehältern. Weil es ist einfach so, Katar zahlt natürlich besser, als die Leute in ihren Herkunftsländern verdienen. Das ist aber wirklich, mir kommt es aber immer sehr genau angepasst, weil sie genau wissen, was die Leute in ihren Ländern auch verdienen. Das heißt, wenn jetzt jemand aus Europa kommt und, sagen wir, 3-4 Mal so viel verdient wie bei seinem Job in Europa, dann wird der aus den Philippinen genauso 3-4-5 Mal so viel verdienen. Ist natürlich verhältnismäßig noch immer nichts, weil Katar ist natürlich eines der reichsten Länder, aber auch einer der teuersten Länder, wenn es um die Lebenserhaltung geht. Also man muss auch sagen, ja, ich habe da am Anfang auch gewohnt in so einem Compound. Also die Europäer schauen natürlich, dass sie dann relativ gut wohnen, dass sie halt in eingezäunten, ja, Siedlungen wohnen, wo es natürlich Swimmingpool gibt, Fitnesscenter, Tennisplatz und so weiter. Wohnen da teilweise auch in WGs zusammen, aber trotzdem für eine 3-Zimmer-Wohnung oder 2-Zimmer-Wohnung zahlt man dann halt ungefähr 2.000-2.500 Euro im Monat. Also das sind schon andere Dimensionen und das kann man sich auch noch leisten, wenn man halt dementsprechend dann auch verdient. Und natürlich, der Durchschnittsgehalt in Katar ist ja extrem niedrig. Das liegt gerade einmal bei 250 Euro im Monat. Was natürlich auch Wahnsinn ist. Und solche Leute habe ich genauso kennengelernt. Also bei der Arbeit, es gibt natürlich dieses ganze Personal, was natürlich schaut, dass es, keine Ahnung, es gibt ja eigene Jobs, die gibt es ja in Europa gar nicht oder bei uns. Diese ganzen T-Boys und so weiter, wie sie heißen, das habe ich vorher nicht gekannt, dass es in der Firma einfach Leute gibt, die nur dafür da sind, dass sie quasi die Leute mit Kaffee versorgen den ganzen Tag. Also das sind alles neue Erfahrungen und auch natürlich, man hat viel Kontakt auch mit Taxifahrern zum Beispiel. Also ich habe natürlich viele indische Taxifahrer kennengelernt und ich habe zum Beispiel auch die Unterkünfte von denen teilweise gesehen, weil ich manchmal Sachen einfach zwischengelagert habe und die wohnen dann halt zu 8 in einer Hütte mehr oder weniger. Ist aber auch so, dass die, darf man nicht vergessen, die verdienen schon verhältnismäßig mehr als andere, muss man sagen. Nur bei denen ist es so, der sagt halt, ich gebe jetzt nicht 1.000 Rial aus für ein Einzimmer-Apartment, weil ich schicke das Geld lieber nach Hause und dann ernähre halt meine Familie mit 3 Kindern in Indien und die können sich dann ein Haus davon kaufen. Also das ist immer sehr viele persönliche Schicksale, die dann natürlich mitspielen und auch dieser Verzicht, den diese Menschen halt quasi leisten. Also ich habe wirklich viele kennengelernt, auch aus den Philippinen, die sind jahrelang, 10 Jahre in Katar, zu Hause sitzen ihre Kinder, ihre Eltern und alle leben von dem Geld, was sie in Katar machen. Und das ist halt schon, die geben quasi einfach Lebenszeit her, damit sie quasi ihre Familie zu Hause am Leben erhalten.
Gut, auf eine Art und Weise ist dann natürlich auch Ausbeutung leider ein großes Thema. Und was diesen Weg betrifft, das ist sicherlich noch ein, ja, sehr weiter, was das Verbessern von Menschenrechten und vor allem auch Arbeitsbedingungen für Migranten betrifft. Und es fehlen leider auch weiterhin Rechte für Homosexuelle und Frauen. Und Alfred, wenn wir das jetzt alles so hören, wenn wir das jetzt alles ansprechen, inwiefern jetzt gerade ausgefragt, war es vielleicht ein Fehler für dich, die WM an Katar zu vergeben? Oder siehst du darin vielleicht auch so wie Andreas Neubauer die Chance, darauf aufmerksam zu machen, dass sich Dinge dort ganz klar verbessern?
Ja, da tun Sie mir einige Fragen auf. Die erste Frage ist einmal, warum gibt es keine Rechte für die unbelebte, also belebte Natur jenseits des Menschen? Ja, also Tiere, Lebewesen, Pflanzen bei uns, die sind ja auch am Arsch. Also das gehört eigentlich in den gesamten Kontext gestellt und da brauchen wir nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Natürlich ist bei uns die Menschenrechtslage besser, aber die Ausbeutung der Natur ist bei uns genauso ein Drama, wenn nicht vielleicht sogar noch ein Ärgeres. Weil das geschieht mittlerweile seit Beginn der industriellen Revolution und das ist schon 200 Jahre her. Deshalb sind wir ja am Arsch oder dieser Planet. Also das ist einmal der eine Aspekt. Hier mit dem Zeigefinger schulmeisterisch zu sein, das steht uns nicht zu Gesicht. Wir sind auch dabei. Zweitens, was war denn die Frage überhaupt?
Ob es für dich ein Fehler war, die WM an Katar zu vergeben oder ob es darin noch eine Chance gibt?
Ja, ich verstehe schon. Ja, das ist die uralte Thematik, die Leute, die von einer moralisch höheren Position auf die moralisch niedereren sozusagen, die so eingeschätzt werden als solche, immer dann das Thema kommt. Soll man sie isolieren oder soll man Kontakte aufrechterhalten, um somit einen Informationstransfer in diese Richtung fließen zu lassen? Und ich denke, dass diese Welt noch existiert, ist überhaupt ein Zeichen dafür, dass eine einzige Eigenschaft des Menschen funktioniert, das ist Intelligenz. Ohne die hätten uns nämlich die verlängerten Arme in Form von Waffen schon längst dahin gerafft. Also wir sind ja nur deshalb mehr am Leben, weil es die Intelligenz gibt und der Beweis, dass wir noch existieren, ist eben dasselbe. Das heißt, Intelligenz heißt aber auch, das ist etwas Gut, das über die ganze Welt verteilt gehört. Das heißt, ich glaube, es ist gut, wenn man auch mit anderen Kulturen, die in anderen Dimensionen denken und arbeiten und leben und Ansichten haben, über was auch immer, von Menschenrechten angefangen bis zu, wie man Wirtschaft organisiert oder Militär etc. etc. Ich glaube, der einzige Weg, um diesen Planeten noch irgendwie zu retten, ist, der Informationstransfer gehört über die ganze Welt geschickt. Das ist nicht eine Einbahn, Otto, mein letzter Satz. Wir müssen liefern, aber auch in der Lage sein zu empfangen.
Ich dachte, du bist schon fertig. Ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen und ich gebe dir natürlich recht, aber die Frage hast du jetzt leider trotzdem nicht beantwortet.
Ja. Ich kann sie dafür versuchen zu beantworten.
Ja, lass ihn Martin, der kann immer meine
verklausulierte Meinung. Ich hätte die Frage auch an Martin weitergegeben, aber er hat sich nicht gemeldet und von daher bitte Martin.
Ja, bitte Martin,
okay, übersetzt. Um zum Thema zurückzukommen, das. Die Frage, was der Alfred schon auch gesagt hat, ist, wo beginnst du, wo hörst du auf? Genauso könnte ich mit dem Argument kommen, warum war die Weltmeisterschaft 2018 in Russland? Genauso könnte man mit dem Argument kommen, warum war die Weltmeisterschaft, das wissen jetzt etwas die Älteren, aber dazu zähle ich jetzt den Alfred und mich, 1978 in Argentinien, wo es eine Militärdiktatur gegeben hat und wo ja Österreich trotzdem sehr gut abgeschnitten hat. Also ich will damit nur sagen, es ist sehr schwierig, da die richtigen Antworten zu finden. Und wie es der Andreas Neubauer gesagt hat, das ist ja Fakt, dass es gerade 2-2, 2-6, 2-10 mit Südafrika 2006, das Sommermärchen in Deutschland und bis eben hin zu 2022 oder vor allem diese von mir genannten Weltmeisterschaften, dass da ja nicht wahrscheinlich alles mit ganz korrekten Dingen abgelaufen ist. Und deswegen hat man ja letztlich auch das Prozedere mittlerweile geändert, dass nicht 24 Herrschaften entscheiden, die man natürlich relativ leicht beeinflussen kann, sondern dass eben dann doch deutlich mehr Menschen eine Stimme haben. Und dann ist es schon etwas schwieriger, Mehrheiten zu finden.
Ja, und es geht ja auch immer um Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel, Martin, du hast es ja gesagt, 2014 in Südafrika, die WM, was bleibt dann? Leere, hochmodernisierte Stadien. Jetzt haben wir schon gehört, 50 Grad hat es im Sommer. Zu Beginn, Andreas Neubauer, hat es geheißen, ja, die WM, die findet ganz normal im Sommer statt. Dann sind die Herrschaften bei der FIFA, sage ich jetzt mal ganz frech, doch drauf gekommen. Vielleicht wäre es doch besser, im Winter zu spielen. Jetzt wird alles klimatisiert. Wir kennen die Probleme mit dem Klimawandel. Inwiefern ist denn das Thema in Katar? Also da ist ja die Kritik auch berechtigterweise wirklich groß und mit diesem engen Spielplan, also das ist ja alles ein Wahnsinn, auch für, ja, vor allem für die Spieler, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Ich muss sagen, mit der Hitze, das ist definitiv eine gute Entscheidung gewesen, also in den Winter zu gehen. Also ich kann jetzt nur ein persönliches Erlebnis erzählen. Mein Vater hat mich immer besucht in Katar im Sommer und er ist passionierter Golfspieler. Und er hat gesagt, so, wenn er in Doha ist, möchte er den coolen Golfplatz ausprobieren, den er immer im Fernsehen gesehen hat, da gehen wir jetzt Golf spielen. Und ich habe zum Papa gesagt, du, ja, wir können Golf spielen gehen, aber um 10 am Abend, weil vorher geht sich das im Sommer sich immer nett aus, weil da hat es immer nur über 30 Grad. Und er hat gemeint, nein, das schafft er schon und so weiter, er geht jetzt mit der Golf spielen. Ja, nach dem zweiten Loch haben wir das Ganze abbrechen müssen, weil es ist einfach nicht mehr gegangen. Also das geht einfach nicht. Und das ist auch so bei Aspire immer so gewesen, die Trainings sind dann halt am Abend. Die verschieben sie einfach nach hinten, weil du halt sonst nur in der Halle trainieren kannst.
Ja.
Und da muss man einfach darauf Rücksicht nehmen. Und die beste Zeit ist einfach Ende des Jahres, Anfang des Jahres, wo auch die ganzen Clubs auf Trainingslager nach Doha kommen, weil da einfach, das ist total angenehm. Es hat so 25 bis 35 Grad ungefähr. Das ist zum Aushalten und das sind gute Konditionen. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Ich meine, es wird immer wieder angesprochen. Ich meine, es war schon 2014 natürlich ein Wahnsinn für mich, einfach zu erleben, wie die Handball-WM in Katar stattgefunden hat. Ich meine, da kann man sich ja gut dran erinnern. Es hat dann einfach diese riesen Sportstätten gegeben, teilweise mitten in der Wüste. Also ich habe damals einmal über einen ehemaligen Arbeitskollegen beim 1. FC Kaiserslautern dann Karten gekriegt. Wir spielen der deutschen Nationalmannschaft, die haben in Lucelle gespielt. Also Lucelle ist jetzt eher Begriff, weil dort ja auch der Formel-1-Ring ist. Aber am Anfang haben sie dort einfach mal Handballarena hingestellt, mitten in der Wüste. Es war einfach kilometerweit nichts. Also da war einfach das Stadion. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, okay, wie wird das nachher natürlich benutzt werden, wenn es da rundherum nichts gibt. Inzwischen haben sie rundherum eine Stadt gebaut. Natürlich ja WM-Stadion und ein Formel-1-Ring. Aber damals hat es das alles noch nicht gegeben. Und diese ganzen anderen Handballarenen haben sie in der Stadt zumindest umgewandelt in Multifunktionsarenen, wo halt jeder dann hingehen kann und verschiedene Sportarten ausüben kann. Also das war natürlich gut, aber trotzdem, Katar ist ein kleines Land und diese Rieseninfrastruktur immer quasi zu nützen, ist natürlich eine Herausforderung, definitiv. Und ich meine, ein Stadion bauen sie eh wieder ganz ab, dieses Containerstadion. Was bei den anderen Sportstätten passiert, also man hört ja immer, sie sind natürlich sehr motiviert, dass sie weiterhin Großveranstaltungen veranstalten. Ich glaube, sie haben inzwischen auch die Zusage gekriegt, auch schon für nächsten oder für einen Asien Cup oder so. Ich glaube, das war jetzt in den letzten Tagen in den Medien, was ich weiß.
Ich glaube, im nächsten Jahr dann 2023.
Genau, richtig, ja. Also, dass sie schon versuchen, diese Sportstätten zu nützen. Nur natürlich, punkto Energie und so weiter, braucht man es nichts vormachen. Es ist natürlich schwer in so einem Land, dass alles nachhaltig gehalten wird, aber wenn es. Ich weiß, bei Spire ist da sehr darauf geachtet worden. Es hat da sehr viele Bemühungen gegeben, auch verschiedene andere Energiequellen quasi zu nutzen. Es hat verschiedene große Konferenzen gegeben zu dem Thema. Was dann in Wirklichkeit dort rauskommt, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber es ist klar, dass das ein Thema ist, was natürlich auch diskutiert wird, unter anderem.
Ja, werden wir auf jeden Fall dann natürlich gespannt verfolgen. Alfred, um aufs Sportliche zurückzukommen, ist alles gar nicht so einfach. Jetzt haben wir gesagt, 1978, die WM damals in Argentinien. Jetzt gibt es die kürzeste seit damals. Das wird gespielt von 20. November bis zum 4. Advent. Da findet dann das Finale statt. Jetzt kommen die Spieler eigentlich völlig ausgepowert zur WM mit. Welcher Qualität, was die Spiele betrifft, rechnest du überhaupt? Und vor allem auch, mit wie viel Verletzungen oder wie viele Verletzungen befürchtest du?
Ich sehe es ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das die erste WM ist, wo die Spieler noch im Saft sind. Die kommen ja direkt noch aus den mitten im nationalen Bewerb. Üblicherweise wird auch bis Weihnachten gespielt.
Aber die Taktung ist eine viel höhere.
Was ist höher?
Die Taktung der Spiele. Du hast ja jetzt permanent englische Wochen gehabt, auch international. Du weißt das, du bist ja auch immer im Einsatz. Ja.
Und? Also ich sehe, ja, dass das ist diese aber warum gibt es denn 25-Mann-Kader? Also ich kann es ja hier, wenn ich in nationalen Meisterschaften sehe, da gibt es für jede Position zwei Spieler, manchmal sogar drei etc.
In allen Ligen ist das nicht möglich und bei allen Vereinen.
Bei den Nationalmannschaften wird es ähnlich sein. Nein, ich glaube, dass die Spieler mal erstens im Saft sind. Ja? Und das wird aus meiner Sicht überhaupt kein Problem werden. Wir werden von den fußballerischen Leistungen her, wenn es die äußeren Bedingungen zulassen, und ich nehme an, die Stadien sind dann klimatisiert, dass sie also, oder kann man die schließen, so wie es auch teilweise in Russland geschehen ist, die Dächer, und dann kann man drin herunterkühlen. Das heißt, also von den äußeren Bedingungen kann ich mir gut vorstellen, dass es von den Spielern her überhaupt kein Problem wird. Im Gegenteil, Otto, erinnere dich, wie oft es gejammert wird bei uns, wenn es heißt, die WM beginnt am 14. Juni. Ja, die Meisterschaft ist schon vorbei und jetzt müssen die Spieler wieder ins Trainingslager und die Armen und hin und her. Und ist ja kein Wunder, dass die Spiele so schlecht sind. Jetzt sind die Spieler praktisch im Saft, im Fluss, in der Mitte, in der ganzen Kalenderplanung, wie wenn es eben normal auch wäre. Und deshalb sehe ich, es wird eine Top-WM von den spielerischen und kämpferischen Aspekten her.
Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn dem so ist. Martin, wie siehst du das Ganze zum Beispiel in der Premier League? Gut, das ist dann auch der Premier League geschuldet. Die machen dann gleich weiter nach der WM. Da gibt es dann wieder über die Weihnachtsfeiertage, wird wieder brav gespielt. Drei Runden wurden angesetzt. Inwiefern rechnest du damit, dass die Spieler voll im Saft stehen werden? Oder siehst du das schon auch ein wenig anders? Weil der Rhythmus ja doch ein anderer ist. Normalerweise gibt es die WM, da Alfred hat es ja schon gesagt, im Sommer. Inwiefern rechnest du damit Unterschieden?
Ja, also der Boxing Day in England muss ja zelebriert werden. Und natürlich sehen es dann Trainer wie etwa Jürgen Klopp sehr kritisch, der natürlich immer aus der Sicht seines Vereins das beobachtet. Und wenn natürlich, davon ist ja auszugehen, vor allem jene Spieler, die in der Premier League aktiv sind, auch die die meisten Einsätze bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben werden, dann kann man natürlich schon verstehen, wenn er dann auch befürchtet, dass dadurch dann vor allem ab Ende Dezember, im Jänner, im Februar, wenn dann die heiße Phase auch schon langsam Richtung Finale geht, im International und in der Premier League, dass dann jene Trainer mit vielen Teamspielern und WM-Teilnehmern wahrscheinlich dann eher Probleme haben werden. Insofern gebe ich dem Alfred für diese These oder für diese Überlegungen durchaus recht, dass das schon auch ein Aspekt sein kann, dass das vom Niveau her eine vielleicht sehr interessante Weltmeisterschaft sein kann. Am Ende glaube ich trotzdem, dass es vor allem auch jene Teams sind, wo eben, natürlich muss immer Mannschaft sein, Charakter, das ist ja ohnehin mittlerweile ganz wichtig, dass das dann ein Team ist, aber vielleicht haben dann gerade auch jene Mannschaften wieder mehr Möglichkeiten, die eben dann über die aktuell fittesten Spieler verfügen, und da ist natürlich auch dann ausschlaggebend, welche Spieler zwischen August und Mitte November natürlich nicht verletzt sind und vielleicht auch eben gerade nicht jedes Spiel zu 100% absolviert haben. Also ich finde das ganz interessant und könnte mir durchaus vorstellen, dass es für alle, was das Niveau betrifft, durchaus eine Überraschung gibt.
Ja. Und wenn wir schon bei einer Überraschung sind, Andreas Neubauer, Sie kennen ja die Nationalmannschaft von Katar natürlich bestens, 2019 Asienmeister geworden. Sie haben es vorhin angesprochen, 2015 die Handball-WM, da stand das Land im Katar im Finale. Da wurde die Mannschaft aber zusammengestellt von vielen verschiedenen Spielern aus verschiedenen Nationalitäten. Beim katarischen Nationalteam ist es anders. Klären Sie uns bitte auf.
Genau, also natürlich ist es so, dass natürlich das Ziel auch war, das Spy Academy einfach zu nutzen, um natürlich Talente im Hinblick dann auf die WM quasi auszubilden, wie man wusste, okay, die WM wird in Katar stattfinden. Die Weichen dazu sind natürlich schon viel früher gestellt worden, wie ich schon gesagt habe. Es hat natürlich einen wahnsinnigen Aufwand bedarf, die richtigen Kinder natürlich zu scouten. Sie haben eben schon mit 6-Jährigen zu trainieren angefangen und quasi die ins System aufgenommen, damit sie dann halt als 12-Jährige dann wirklich Vollzeit in die Spy Academy kommen können, wo sie eben bis 18 dann drin sind. Und die haben sich natürlich wahnsinnig gut entwickelt, hat aber natürlich auch verschiedenste innovative Ideen gebraucht, damit das einfach passiert ist. Also es hat natürlich einmal, muss man auch sagen, in so einem kleinen Land, wo gerade einmal sehr wenige Fußball spielen. Also es ist ja bekannt, dass die gerade einmal 7500 registrierte Fußballspieler haben in Katar, was ja gar nichts ist. Ich meine, Brasilien hat 1,6 Millionen, Deutschland hat, glaube ich, 1,3 Millionen. Und von diesen 6.500 oder 7.500, da bleiben nicht viele übrig, weil viele von denen sind wahrscheinlich übergewichtig, können jetzt nicht gerade laufen, sind inaktiv. Da bleibt der Pool von 500 Spielern übrig für die ganzen Nachwuchsnationalteam und fürs Nationalteam. Und natürlich auch die Konkurrenz hat gefehlt, wenn die besten Spieler alle in einer Academy sind, dann spielen die ja immer gegeneinander und am Wochenende bei ihren Vereinen spielen sie auch gegeneinander. Das ist natürlich nicht so förderlich. Deshalb haben sie natürlich versucht, einfach Konkurrenz ins Land zu bringen. Sie haben da wirklich wahnsinnig viele Massen an Nachwuchsmannschaften aus der ganzen Welt bewegt, die sie ja dann quasi eingeladen haben nach Katar, damit die halt schon als 11-Jährige, also schon bevor sie in die Academy kommen können, gegen Teams wie Real Madrid oder Tottenham und so weiter Nachwuchs spielen können, damit sie einfach auch die Scheu von großen Namen recht früh verlieren. Und man hat gesehen, das hat extrem viel gebracht und die haben sie extrem gut entwickelt alle. Am Anfang haben sie vielleicht Lehrgeld gezahlt, aber man darf nicht vergessen, sie haben natürlich auch die besten Trainer geholt. Also die Trainer, die dort gearbeitet haben, waren früher zum Großteil also beim FC Barcelona, bei Real Madrid, also bei internationalen Topmannschaften. Manche waren sogar Profitrainer, darf man auch nicht vergessen, die dann wieder einen Schritt zurück in den Nachwuchsfußball quasi gemacht haben. Sie haben verschiedenste Scouts geholt. Also Felix Sanchez ist ein super Beispiel. Der war eben
Nationaltrainer.
Genau, der aktuelle Trainer von der Nationalmannschaft. Ja, der ist 2006 nach Katar gekommen, hat bei Aspire angefangen als Nachwuchstrainer und Scout. Hat dann eben dann später Nachwuchsnationalteams übernommen, hat dann eben auch die U19 bei der Asienmeisterschaft in Myanmar zum Titel geführt, was schon eine wahnsinnig große Sensation eigentlich war. Ich kann mich erinnern, ich war ja, das war 2014, ich war dort schon dort. Die sind empfangen worden im Emir Terminal vom Flughafen, vom Hamad. Da waren tausende Leute dort und so weiter, die sich einfach gefreut haben, dass sie das erreicht haben. Das waren die Nationalhelden und das waren junge Burschen, die waren 17, 18 Jahre alt. Die waren noch Schüler zu der Zeit, muss man sagen. Und da gibt es wahnsinnig viele Geschichten auch zu erzählen. Allein bei dieser bei diesem Asien Cup, da hat es einen Spieler gegeben, Akram Afif, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler vom katarischen Nationalteam. Den habe ich das erste Mal gesehen, 2013.
Bei einem Training. Hat auch, glaube ich, aktuell den höchsten Marktwert, wenn ich richtig liege.
Das kann definitiv sein. Ja, ich habe den das erste Mal gesehen. Und es war interessant, weil viele Leute haben dort gesagt, er war wirklich noch recht jung, haben sie gesagt, ja, in der Generation sind einige dabei, die könnten schon Thema werden für die WM. Und der Akram war einer dabei, aber es hat welche gegeben, die sogar höher eingeschätzt worden sind von manchen. Aber ich habe dann das erste Mal gesehen und mir gedacht, boah, also wie der im Training schon auftritt, wie der die Bälle fordert, wie schnell er ist, was der für Pässe schlägt und so weiter. Ich glaube, der kann sich wirklich super entwickeln. Und das hat er auch gemacht. Also er hat bei diesen ganzen Turnieren in der Jugend schon aufgezeigt, dass er einfach keine Scheu hat von großen Namen. Er hat Tore geschossen im Nachwuchs gegen Liverpool und andere Top-Teams, hat dann auch vom großen Netzwerk von Aspire profitiert, hat dann geschnuppert oder hospitiert, kann man sagen, als Teenager schon bei Clubs wie Villarreal, zum Beispiel in der Akademie und auch beim FC Sevilla. Er hat natürlich nicht wirklich spielen dürfen dort, weil kontinentale Wechsel sind natürlich nicht erlaubt unter 18, aber er hat einfach nur ein paar Monate mittrainiert, sie natürlich an dieses ganze Rundherum versucht zu gewöhnen, hat jede freie Minute genützt. Also er hat parallel natürlich weiter die Schule absolviert im Remote Learning, aber ist dann halt immer zu den Trainings von den Profis auch zuschauen gegangen, hat sich halt verschiedene Sachen abgeschaut von einem Ivan Rakitic oder von einem Navas und so weiter, wer das alles war. Und es war dann eigentlich bei ihm so, dass er eigentlich verletzt war vor diesem U19 Asien Cup. Und es war eigentlich so, dass die meisten gesagt haben, das wird sich nicht ausgehen, dass der im Kader mitfliegt. Und er hat dann wirklich extra Schichten geschoben mit dem SNC-Coach, also Strength and Conditioning, dreimal am Tag, dass er dann so fit war, dass er wenigstens in den Kader gekommen ist. Er ist dann in jedem Spiel eingewechselt worden, viermal, hat in jedem Spiel ein Tor geschossen und alles Entscheidende dann im Finale gegen Nordkorea. Und das ist halt so ein Spieler, der jetzt nicht nur am Feld, also wirklich sehr professionell für sein Alter schon agiert hat, auch abseits davon, der hat die ganze Mannschaft mitgerissen, der hat geschaut zum Beispiel, dass die Spieler rechtzeitig ins Bett gehen, also dass sie wirklich den Fokus hochhalten während dem Turnier, damit sie einfach dort auch das gemeinsame Ziel dann erreicht haben. Und ja, wie gesagt, das sind eben so Spieler, wo sie Katar natürlich schon, wie soll ich sagen, wenn die performen, haben die schon Chancen auch, dass sie für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Und das war dann beim Asien Cup 2019 natürlich genauso. Also der Großteil war aus dieser Mannschaft, die eben den U19 Asien Cup ein paar Jahre davor gewonnen hat. Der Trainer war der gleiche mit Felix Sanchez, der ist quasi aufgestiegen mit den Spielern. Er hat die U19 trainiert, er hat die U23 trainiert, dann hat er das A-Team trainiert. Also zum Großteil die gleichen Spieler. Es waren 75% von diesen Spielern aus der Aspire Academy Absolventen. Und dann hat man auch gesehen, was es bringt, wenn Mannschaften halt wirklich über so einen Zeitraum zusammenspielen einfach. Weil die haben teilweise seit sie 10 Jahre alt waren, miteinander gespielt. Und das Nationalteam und auch die Nachwuchsnationalteams haben so viel mehr Wichtigkeit in Katar als in anderen Ländern. Also ich kann mich erinnern, es waren Spieler bei KAS Eupen unter Vertrag, die dort dann halt schon gespielt haben. Aber für Nachwuchsteamspiele sind sie dann immer nach Hause geflogen. Und Eupen hat dann mit den einheimischen Spielern eben weitergespielt zu der Zeit. Aber die katarischen Spieler, das war wichtig, dass die einfach zusammenbleiben. Und das ist sicher auch ein Grund, warum eigentlich kein einziger der Spieler der katarischen Nationalmannschaft jetzt im Ausland spielt. Weil es natürlich viel einfacher ist, die Leute immer zusammen zu haben, miteinander als Gruppe zu trainieren, wenn du sie eben in Katar vor Ort hast.
Ja, und da möchte ich nur sagen, 1994 USA, 2002 Südkorea, da gab es genauso in der Vorbereitung auf diese Heimweltmeisterschaft jeweils intensive, über Jahre hinweg intensive Programme. Und man kann ja sehen, Südkorea mag auch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung dabei gewesen sein, ist Dritter geworden und die Amerikaner haben 1994 trotzdem überrascht.
Ja, und auf 5,5 Millionen laut Transfermarkt, also der ist derzeit der Spieler mit dem höchsten Marktwert, Almoez Ali ist noch zu nennen, der war ein halbes Jahr beim LASK, bei uns in Österreich. Alfred, wenn du das jetzt alles so hörst, von der Entwicklung her, Katar ist in der Gruppe mit Ecuador, Senegal und den Niederlanden. Traust du ihnen die eine oder andere Überraschung zu? Ich weiß nicht, du schaust ja praktisch immer Fußball, hast du auch das katarische Nationalteam in den vergangenen Wochen, Monaten gesehen, Alfred?
Naja, ich beschäftige mich mehr mit der österreichischen Bundesliga und habe noch kein Spiel gesehen von Katar, außer dass ich immer wieder die Liga verfolge, die Stars League. Und das ist schon sehr interessant, was da oft an Spielen passiert. Fallen immer viele Tore, muss ich festhalten. Also dürfte dort offensiv gedacht werden, also attraktiv versucht werden zu spielen. Und das werden wir auch in diesen Spielen sehen. Warum? Weil was sollen sie schon verlieren? Die werden rausgehen und versuchen, immer. Da schätze ich allerdings Ecuador, Senegal und die Niederlande höher ein vom fußballerischen her. Und deshalb wage ich jetzt die Prognose. Es wird mit sehr viel Engagement auf Seiten von Katar gespielt werden, aber zählbar wird vielleicht ein Körndl herausschauen, wenn es hochkommt.
Ein Körndl, schön gesagt. Martin, jetzt haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen über die Favoriten bei dieser WM, da möchte ich dich doch gleich fragen, sind es die altbekannten Brasilien, Deutschland, Italien, haha, Italien ist ja gar nicht dabei. Vielleicht die Belgier, wen zählst du zu den Favoriten dazu? Argentinien natürlich.
Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt auch nichts Neues, wenn man sagt, dass natürlich aus Südamerika zwei Nationen meistens dabei sind in der Favoritenrolle und dann hast du natürlich die Europäer, die du schon genannt hast. Also ich habe nicht ganz im Kopf, wie der Strang ist sozusagen, wie das Prozedere ist. Man kann ja dann relativ schnell erkennen vom Tableau her, wer könnte wann aufeinandertreffen. Und dann kennst du natürlich schon früh für den einen oder anderen vielleicht auch, wenn's positiv läuft, man wird Gruppensieger oder Zweiter, dann weiß man relativ schnell, ob man im Achtel oder im Viertelfinale schon auf einen Top-Gegner kommt. Und da gibt's die ein oder andere Konstellation, wo es also schon den einen oder anderen früh erwischen kann. Bin beim Alfred. Es könnte ein hohes Niveau sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Deutschland, England, ob das wirklich alles so funktioniert. Also ich glaube nach wie vor, dass Frankreich, der Deschamps das noch immer verstanden hat, eine Mannschaft so zu formen, dass die vielleicht nicht immer schön spielt, aber sehr erfolgreich spielt. Und bei Belgien, naja. Bei Belgien, Spanien, da glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Und was dann immer noch dazu kommt, ist Argentinien und Brasilien. Also da glaube ich, dass die eigentlich immer von der Qualität her ganz vorne dabei sind.
Ja, und weil du gesagt hast, vom Strang her, wie das alles möglich ist, Alfred wird das natürlich alles für uns durchtippen. Und wenn Sie dann seinen Tipps folgen, dann können Sie vielleicht einen Haufen Geld machen oder auch nicht. Andreas Neubauer, von der Begeisterung her, wie ist die Stimmung in Katar? Was traut man dem eigenen Team zu? Diese Erwartungshaltung?
Naja, die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Also man hat das natürlich auch gesehen, also beim Asien-Cup-Sieg, da ist wirklich tagelang gefeiert worden. Und jetzt nicht nur von den Kataris, sondern von den ganzen anderen Leuten auch, die natürlich in dem Land leben. Ich glaube auch, dass das ganze Land noch enger zusammengerückt ist. Vor allem in der Zeit, als es dieses ganze politische Embargo gegeben hat, 2017, also von anderen arabischen Ländern. Das war nämlich schon ein bisschen eine Ausnahmesituation. Und ja, also das hat wahrscheinlich auch einiges dazu beigetragen, dass sich die Leute noch mehr einfach auch, die dort leben, mit Katar identifizieren. Wenn man durch so eine, nennen wir es einmal, herausfordernde Zeit miteinander einfach geht. Ja, wie gesagt, es ist jetzt schon so, dass die Leute nach dem Asien-Cup-Sieg natürlich schon, ja, schon glauben, dass einiges möglich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass auch die Spieler realistisch genug sind, das auch ein bisschen einzuschätzen. Also ich kann mich erinnern, auch nach dem U19-Asien-Cup-Sieg habe ich mit dem Akram Afif geredet. Die haben dann bei der U20-WM gespielt in Neuseeland. Und da sind sie natürlich auf ganz andere Kaliber getroffen als Südamerika, Europa. Also sie haben, gegen Portugal haben sie, glaube ich, 0-4 verloren. Gegen die anderen haben sie nicht so hoch verloren. Gegen Senegal 1-2 hat der Akram durchgeschossen. Aber er hat damals auch gesagt, ja, ihm ist schon bewusst, dass Asien natürlich vom Niveau jetzt nicht mit den Top-Nationen mithalten kann. Und das ist natürlich schon etwas, die sind, glaube ich, auch sehr realistisch, dass sie sich selbst einschätzen können. Was nicht heißt, dass sie sich nicht zutrauen, dass sie also durchaus also die Gruppe überstehen können, weil das ist sicher ein Ziel von ihnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dort rausgehen und glauben, okay, wir spielen zu Hause und schießen alle weg. Nein, ich glaube, sie wissen, was notwendig sein muss, dass sie halt wirklich in jedem Spiel ans äußerste Limit gehen müssen, damit halt so etwas möglich ist, worüber die Welt staunen kann. Und wie gesagt, sie haben ein paar Ausnahmespiele einfach drinnen. Also es sind die angesprochenen Akram Afif, Al-Mu'ez Ali, der natürlich auch beim Asien Cup brilliert hat, den Allzeitrekord vom Ali Day eingestellt hat als Torschützenkönig, hat ja auch dieses Wahnsinnstor, diesen Bicycle-Kick da im Finale gegen Japan geschossen, wo bei Japan, auf Seiten von Japan, der Minamino, also ehemalige Salzburger, da das Tor für Japan geschossen hat.
Also das ist das erste Gegenturnierverlauf, muss man sagen,
unglaublich. Genau, so ist es, ja. Das war das erste Gegentor im ganzen Turnier und noch dazu in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und man muss sich vorstellen, das war in der Zeit, wo es dieses Embargo gegeben hat. Die wollten die ja gar nicht dort haben. Die haben ja alles probiert, dass Katar nicht einmal mitspielen kann. Die haben die ganze Zeit Schuhe aufs Spielfeld geworfen und so weiter. Es waren fast keine Auswärtsfans mit dabei. Und ich glaube, dass das eine große mentale Leistung war, einfach von diesen jungen Spielern, dass die einfach damit gut umgegangen sind und dann trotzdem eben so performt haben, wie sie performt haben. Und ich glaube, wenn sie mit einem ähnlichen Mindset einfach auch auftreten, in Katar bei der Heim-WM, und sie haben ja doch auch Erfahrung mit Spielen zu Hause, also ich kann mich erinnern, der U23 Asien Cup ist auch in Katar austragen worden. Das war kurz nach der U19, wo sie leider nur Vierter worden sind und damit die Olympia-Quali knapp verfehlt haben. Aber es war trotzdem ein ganz jüngeres Team im Vergleich, das jüngste Team, was in dem Turnier mitgespielt hat. Und also wenn man es vergleicht, also dort waren die Spieler auch alle ziemlich ausverkauft, muss man sagen. Also die Leute haben sie mit der Mannschaft identifiziert, auch wenn das ganz junge Burschen waren. Und die Begeisterung war riesengroß. Also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben erstens natürlich für jedes Spiel Freikarten bekommen. Wir haben für jedes dieser Spiele, wenn wir hinkommen, einen extra Urlaubstag bekommen. Also da ist wirklich viel getan worden, um einfach zu schauen, dass wirklich so viel Support wie möglich einfach für diese Mannschaft einfach da ist, die natürlich noch in der Entwicklung war zu der Zeit. Jetzt sind alle natürlich gestandene Fußballer, muss man sagen. Jetzt sind die von damals 25, 26 Jahre alt, in einem super Alter. Manche haben Erfahrung im Ausland gesammelt, viele in Belgien, also bei Alpen in der ersten Liga. Akram Afif war der erste Spieler aus Katar, der in der La Liga debütiert hat. Also er ist dann zu Villarreal gewechselt, an Sporting Gijón verliehen worden, hat dort dann auch gespielt eine Zeit lang, ist dann über Alpen wieder zurück zu Al Sadd, hat dort wahnsinnig performt, ist mit denen ins AFC Champions League Halbfinale gekommen, hat, glaube ich, 26 Tore geschossen, war Asienspieler des Jahres 2019. Also die haben schon ganz gute Leute. Wie es dann im internationalen Vergleich ist, wird man sehen, aber es ist für sie nicht ungewohnt, gegen große Namen zu spielen, muss man auch sagen, weil das ist natürlich auch das Konzept gewesen, dass die halt immer gegen die Real Madrids und Chelseas und Red Bull Salzburg und so weiter regelmäßig spielen, die einfach die besten Nachwuchsteams haben aktuell. Zeigt ja auch zum Beispiel Red Bull Salzburg hat dieses Alcaraz International Cup U17 Turnier nie gewinnen können. Die waren einmal Dritter, einmal Vierter, haben super performt. Marco Rose war damals der Trainer, Dominik Schoboschlei hat mitgespielt. Also es waren ganz gute Namen. Bei PSG war Kingsley Coman dabei oder Team WA, also der US-Teamspieler. Da waren wirklich Top-Leute am Start und auch bei den Trainern. Also muss man sagen, Scott Parker war dabei bei Tottenham, der später ja auch Premier League Trainer war. Marco Rose, wissen wir ja alle, wie sich der entwickelt hat. Ja, also sie sind schon gewohnt, auf dem Niveau aufzutreten, wie das dann natürlich bei einer Heim-Weltmeisterschaft ist, auf die man so lange hingearbeitet hat. Wie gesagt, wird man sehen. Ich hoffe natürlich das Beste. Und ja, die Vorfreude ist groß. Also ich habe ja auch sehr viel Kontakt noch immer in Katar. Ich habe es gestern wieder mit einigen Leuten geredet. Also jeder fiebert dem Event schon entgegen. Ja, alle schauen, dass natürlich alles rechtzeitig fertig wird. Das kommt auch dazu, weil natürlich wahnsinnig viel gebaut worden ist. Aber ich glaube, das wird sich alles ausgehen. Und wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, das kann auch sportlich eine tolle WM werden, aber auch natürlich von der Organisation, weil es ist alles sehr nah. Die Wege sind halt sehr kurz, muss man auch sagen. Man kann, glaube ich, jedes Stadion mit der U-Bahn erreichen, die auch toll geworden ist. Die U-Bahn, ich habe sie Ende 2019 nur selbst erleben können. Und ja, also wie gesagt, was war die Frage jetzt? Aber ich freue mich auf jeden Fall. Genau.
Ich finde es unglaublich beeindruckend, über welches Wissen sie verfügen und was sie sich alles merken, wer wann, wie, wo, welches Tor geschossen hat. Wirklich beeindruckend, weil sie es gesagt haben, sie stehen noch in Kontakt. Ich nehme es sehr stark an, dass sie bei der WM dann auch vor Ort sein werden.
Ist mein Ziel, das Einzige, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade angesucht, dass ich meinen Pass Express verlängere, weil es ist trotzdem so, dass der noch 6 Monate gültig sein muss. Aber das soll sich die Woche ausgehen. Dann ja, steht der Reise nichts mehr entgegen.
Da drücken wir Ihnen die Daumen. Und noch abschließend, Alfred, weil wir jetzt auch schon Fans gehört haben. Ich habe jetzt deinen Worten entnommen. Du freust dich schon auf die WM. Denkst du, es ist, was die Fans weltweit betrifft, auch so? Wie denkst du, wird diese WM darf ich fragen, zelebriert werden oder wird dann doch die Kritik im Vordergrund stehen? Womit rechnest du, Alfred?
Naja, ich fange mal bei mir an, weil ich bin ja auch ein Fan. Ich werde mir jedes Spiel ansehen. Ja. Und es gibt am Tag, glaube ich, 3 oder 4 Spiele pro Tag.
Ich mein, erst nach Tag 4.
Na bitte, besser geht's ja nicht. Also auf das freue ich mich schon sehr. Nach Katar werde ich nicht reisen, weil mein Visum endet schon an der Grenze von Niederösterreich. Und deshalb bin ich gespannt, wie das die übrigen Fans auf der Welt machen. Martin, du bist ja auch ein Fan. Wie wirst du es machen?
Na, so ganz verrückt wie du im positiven Sinn bin ich nicht. Ich werde ausgewählte Spiele sehen, vor allem in der Gruppenphase. Und
aber du wirst nicht viel reisen, Martin.
Nein, das muss nicht sein. Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ja eben, das klingt natürlich schon verlockend, dass man theoretisch, weil wir es jetzt gerade gehört haben, jedes Stadion ist relativ rasch erreichbar, dass man an einem Tag alle 4 Spiele sehen kann. Ich meine, das ist eigentlich unfassbar.
Am Beckenbauer hat es in Deutschland so gemacht. Da gab es einen Helikopter.
Genau, und ich bin ja mit dem Andreas Neubauer auch in Kontakt, soweit er mir gesagt hat, ist, glaube ich, die größte Distanz zwischen den Stadionorten sind keine 2 Stunden mit dem Auto. Ne? Ich glaube, maximal. Also das heißt, da sieht man schon, das ist wie Graz-Wien und dazwischen sind aber noch 10 andere Stadien oder 8. Also von dem her ist das alles sehr, sehr verlockend, klingt verlockend. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, mit der Gesamtsituation, ich glaube, wenn dann einmal der Ball rollt, und das finde ich das Entscheidende, weil die dort spielen und die dort im Einsatz sind, die sind ja nicht verantwortlich dafür, dass vieles vielleicht nicht so sein soll oder so war, wie es sein soll. Dann glaube ich, sobald der Ball rollt, dann sollte auch der Sport im Mittelpunkt stehen und nichts anderes.
Na, das ist doch ein schönes Ende, aber trotzdem, die WM in Katar bleibt ein hochbrisantes Thema, da bin ich mir sicher, da sind wir uns alle sicher, über das in den kommenden Wochen, Monaten noch viel diskutiert, ja, und vielleicht auch gestritten werden wird. Bei uns wurde heute nicht gestritten, wir haben hier sehr schön diskutiert und dafür möchte ich mich bedanken, allen voran bei Andreas Neubauer, vielen Dank fürs Dabeisein und die vielen interessanten Einblicke und auch Ihre Erfahrungswerte, was Katar betrifft. Danke an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Ja, ich sage auch danke, Dank, weil ich finde, dass wir heute weniger diskutiert haben, sondern halt wurden wir mehr informiert, was ja auch manchmal ganz wichtig ist.
Also, vielen Dank, Alfred.
Mhm, danke auch.
Ich hoffe, auch alles gut informiert. Und danke auch an dich, Martin.
Merci.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am Dienstag gibt es wieder die UEFA Champions League. Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt benötigt in Lissabon bei Sporting einen Sieg, um das Achtelfinale in der Königsklasse noch zu erreichen. Am Mittwoch geht es weiter. Die Salzburger sind beim AC Milan gefordert, benötigen ebenfalls einen Auswärtserfolg, um es noch in die K.O.-Phase der Champions League zu schaffen. Am UEFA Superdonnerstag ist Sturm Graz beim FC Midtjylland zu Gast. Und in der Europa League gefordert, dem Team von Christian Ilzer reicht hier ein Unentschieden, um in der Europa League zu überwintern. Dazu absolviert die Austria letztes Gruppenspiel in der Conference League in Israel bei Be'er Sheva. Am Wochenende folgt die 15. Runde in der Admiral Bundesliga. Dazu gibt es am Samstag die Spiele aus der deutschen Bundesliga. Das gesamte Wochenende über, wie gewohnt, die Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.